Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 eures Lieblingspodcasts Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Jendrik.
Und es ist eine Woche nach Ostern. Es starten für viele für euch wieder ganz normale Arbeitstage. Ihr geht zurück in die Schule, an die Uni, an euren Ausbildungsplatz. Und es startet aber auch der Frühling. Es stehen uns ein paar richtig schöne Sonnentage bevor. Wir nehmen heute am Sonntag, den 27. April auf. Und ja, also bei mir ist es so ein bisschen sonnig. Hier scheint so ein bisschen die Sonne zum Fenster rein. Aber ich freue mich, Jendrik, dass wir hier jetzt auch wieder zusammensitzen und einen Blick auf aktuelle jugendpolitische Themen werfen können. Du hattest ja jetzt 2 Wochen so richtig Ferien. Darf ich überhaupt fragen, was bei dir los war?
Ja, du darfst natürlich fragen. Ich habe ja so grundsätzlich erstmal keine Geheimnisse und wir sind ja hier immer auch unter uns. Ne? Natürlich. Die Sonne strahlt hier gerade auch wieder in die Wohnung rein. Das Ding an der Wohnung ist ja, im Winter ist sie immer richtig kalt, Altbau, aber im Sommer ist sie perfekt temperiert bei solchen Temperaturen. Deswegen gerade richtig schön. Ich hatte 2 Wochen frei und habe sie mit viel Bewegung mit Golfschlägern verwendet. Ja, ich habe da mal ein bisschen trainiert, ein paar Tage, und habe wirklich es auch geschafft, mal abzuschalten. War mit der Familie unterwegs, habe so gemerkt, so 4, 5 Tage Familie reicht dann auch. Es wird dann auch irgendwann anstrengend und man hat sich auch alles mal erzählt, was jetzt gerade wieder aktuell ist. Aber ich weiß es zu schätzen, auch mit der Oma einen schönen Ausflug zum Schloss zu machen, nach Münster-Nordkirchen da Kaffee zu trinken. Also so der Klassiker, irgendwie die da mit dem Rollator über den Rasen und das Kopfsteinpflaster zu begleiten und festzustellen, ist nicht alles so richtig barrierefrei an solchen Orten. Da geht auf jeden Fall noch was. Und stand zweimal auf der Bühne für meine Open Stage. Also ich hatte eigentlich 2 relativ gute Wochen. Freue mich aber, dass es jetzt auch wieder losgeht. Denn so ein latentes Stresslevel bringt mich auch immer zur Produktivität. Deswegen freue ich mich auf die nächsten 2 Wochen. Aber was ich da mache, erzähle ich ja in der Schlusskurve. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich hatte 2 Wochen voller Büroarbeit, denn ich hatte keine Ferien und keinen Urlaub, aber ich hatte viel Hefezopf mit Marmelade. Das gehört ja auch so ein bisschen zu Ostern dazu. Ich bin tatsächlich in den vergangenen 2 Wochen nur ein einziges Mal Zug gefahren, Jendrik. Das gibt's ja normalerweise bei mir gar nicht. Ich bin nach Rostock gefahren, wo ich für die SPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eine Veranstaltung moderiert habe und wieder mal was Neues dazugelernt habe, nämlich über das Thema Lehrkräfteausbildung an Hochschulen. Ist jetzt kein genuin jugendpolitisches Thema, aber spielt natürlich auch indirekt eine riesige Rolle für das gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Also ich hatte 2 echt schöne, ich würde nicht sagen entspannte Wochen, aber Wochen, in denen nicht so häufig das Telefon klingelte und ich mich auf ein paar Sachen konzentrieren konnte. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut so.
Das ist doch auch schön, wenn man sich mal einzelnen Themen fokussierter widmen kann, ohne viele Dinge gleichzeitig noch machen
Ja.
zu müssen. Dann lasst uns eintauchen in unser heutiges Thema. Und wir erzählen euch, liebe HörerInnen, sicher nichts Neues, wenn wir sagen, dass Deutschland längst eine vielfältige Gesellschaft ist, dass das Thema Migration zur gesellschaftlichen Realität gehört, oder nicht das Thema, sondern Migration generell. Aber diese Strukturen spiegeln in der Jugendverbandsarbeit die Realität nicht wirklich wider. Also in Deutschland prägen junge Menschen mit Migrationsgeschichte seit Jahrzehnten das gesellschaftliche, aber eben auch das politische Leben. Sie engagieren sich, sie gründen eigene Initiativen, setzen politische Themen auf die Agenda, aber stoßen eben auch auf strukturelle Barrieren. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns heute mal Zeit für eine postmigrantische Perspektive, denn es geht ja nicht mehr, längst nicht mehr um die Frage des Ankommens, sondern mittlerweile um Anerkennung, Teilhabe und eben Mitgestaltung. Und wenn wir mal auf die Strukturen in den Jugendverbänden schauen und in den Jugendringen, dann wird schon seit einigen Jahren über diesen Begriff der interkulturellen Öffnung debattiert. Hört man ganz oft, gibt verschiedene Veranstaltungen dazu und auch Paper. Und der Begriff eben, wie ihn IDA e.V. oder der Deutsche Bundesjugendring, der Bayerische Jugendring geprägt haben, beschreibt eben diesen Prozess, dass Jugendverbände ihre eigenen Strukturen, Denkweisen und Entscheidungsprozesse hinterfragen und verändern müssen.
Und da reicht es eben nicht aus, einfach nur neue Zielgruppen einzuladen. Das hören wir auch ganz häufig. Wie erreichen wir eigentlich neue Zielgruppen und auch junge Menschen mit einer Migrationsgeschichte? Nein, die Organisationen müssen sich selbst bewegen und müssen sich selbst transformieren. Es geht um Power Sharing, um die Abgabe von Gestaltungsmacht und die aktive Förderung junger postmigrantischer Perspektiven. Ja, und ein zentrales Problem liegt dabei auch in der Sprache, nämlich nicht nur, welche Sprachen wir sprechen, sondern wie wir über bestimmte Dinge sprechen. Wie wir über Herkunft, Zugehörigkeit, Integration oder Migration sprechen, schafft Wirklichkeiten. Wir sehen das an der Berichterstattung seit der sogenannten Flüchtlingskrise, so genannt, ne? Flüchtlingskrise 2015, wo immer wieder das Ankommen von Geflüchteten mit Bildern von Naturkatastrophen zum Beispiel in Verbindung gebracht wurde. Aber eben auch Begriffe wie Migrationshintergrund oder Integration, also sozusagen davon auszugehen, dass es etwas Normales gibt, in das etwas anderes hineingeholt werden muss. Das trägt häufig auch noch eine Vorstellung von Anderssein in sich. Und zwar, ne, es gibt das Nicht-Andere und dann gibt es das Andere. Und wir merken das, ich merke das selbst, wenn wir hier gerade diese Begriffe im Podcast nutzen, was wir tun werden, weil auch wir dadurch eine bestimmte Art von Vorstellung des Andersseins transportieren und wir dadurch Ausschlüsse markieren. Aber ich mich auch frage, wie wir das noch besser machen können. Also ist ganz spannend, der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung spricht von Natio, Ethno, kultureller Zugehörigkeit. Und mir fällt es beim Sprechen schon total schwer. Ich finde es auch ganz schön komplex. Und es geht nicht darum, einen gegen den anderen Begriff auszuspielen, aber sich nochmal genauer zu überlegen, welche Konzepte von Gesellschaft, welche Menschenbilder stecken auch hinter der Sprache, die wir nutzen. Und weil Sprache Realitäten schafft, hat sie eben auch eine bestimmte Art von Realität in den Jugendverbänden geschaffen. Und ich glaube, darüber müssen wir uns heute unterhalten.
Und deshalb fragen wir uns in der heutigen Folge, welche Erfahrungen machen denn junge Engagierte aus postmigrantisch-migrantischen Communities in der jugendverbandlichen Praxis? Welche strukturellen Hürden gibt es da auch und wie können die überwunden werden, wo ja die meisten Jugendverbände, die wir so kennen, weiß geprägt sind, total weiß geprägt sind? Und was können denn genau diese etablierten Jugendverbände tun, um wirklich interkulturell zu arbeiten und nicht nur Vielfalt zu feiern, es draußen draufzuschreiben, sondern eben Macht und Einfluss neu zu verteilen?
Und es wäre ganz schön schräg, Jendrik, wenn du und ich uns jetzt einfach nur darüber unterhalten
Ja.
würden, weil wir sind bekanntermaßen weiße Menschen, die diese Art von Ausschlusserfahrung nicht machen und nicht gemacht haben. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute, beziehungsweise wir haben gestern schon dieses Interview aufgenommen. Da haben wir mit Massa von Jugend spricht und mit Arian von Ayande gesprochen. Ayande und Jugend spricht. Beide Jugendverbände sind als Initiativen von jungen Menschen mit einer Migrationsgeschichte gegründet worden. Und es gibt auch bei beiden Verbänden einen aktuellen Anlass, der, wie ich finde, gefeiert werden muss. Jugend spricht wurde Anfang April diesen Jahres einstimmig als Mitglied in den Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Und Ayande ist seit Anfang April in der DJO der Deutschen Jugend in Europa Mitglied. Herzlich willkommen, Arian und Masa. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, stellt euch doch noch mal ganz kurz selbst für unsere HörerInnen vor. Masa, magst du einfach anfangen?
Ja, gerne. Ich heiße Masa. Ich komme auch ursprünglich aus Syrien. Ich bin 18 Jahre alt und mache gerade mein Abi. Und nebenbei bin ich auch bei Jugend spricht aktiv. Und viele Themen in der Politik interessieren mich auch gerne, weshalb ich auch gerne hier dabei bin.
Ich bin Arian. Ich bin 32 und Vorstandssprecherin vom Ayande Jugendverband. Ich habe selbst iranischen Background und freue mich total auch, dass ich hier sein kann. Bin derzeit auch wieder viel aktiv im Bereich Jugendverbandsarbeit, Antirassismusarbeit und Partizipationsräume für junge Menschen.
Voll cool, dass ihr dabei seid und ihr habt es gerade schon gesagt, ihr seid beide in Jugendverbänden aktiv. Für was steht denn jeweils euer Jugendverband? Wer sind die Mitglieder und was sind so eure Themen?
Ich bin bei Jugend spricht aktiv und Jugend spricht ist ganz einfach ein Jugendverband von und für junge Migrantinnen in MV. Und wir vertreten somit auch die Interessen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ja, und unsere Mitglieder, kann ich sagen, die sind sehr vielfältig, sei es in Bezug auf Alter, Beruf oder Herkunft. wodurch wir auch sehr viele Perspektiven dadurch gewinnen und wir versuchen, die alle zuzuhören und vielleicht auch was daraus zu machen, dass die Politik die auch anerkennt.
Ja, der Euernde Jugendverband ist ein überregionaler Interessenverband für junge Menschen mit Iran-Bezug im deutschsprachigen Raum. Und somit sind wir quasi der erste und bisher einzige bundesweit organisierte iranische Jugendverband in Deutschland überhaupt. Und das, obwohl in Deutschland die europaweit größte iranische Diaspora lebt. Ja, wir streben eigentlich an, aktiv in die vielfältige Zivilgesellschaft in Deutschland und Europa hineinzuwirken. Sowohl kulturell, gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch vor allem, als auch in unserer Bildungsarbeit. Und der Name Euyande bedeutet ins Deutsche übersetzt Zukunft und das symbolisiert auch unsere zukunftsorientierte Vision. Und unsere Euyande Blüte, also unser Logo, stellt eine Granatapfelblüte dar, die in Mosaikform ist. Und ja, das verbindet uns quasi auch mit unseren Herkünften. Ja, also was für uns halt wichtig ist, ist halt auch unsere Vielfalt. Genauso wie bei Jugend spricht, sehen wir uns als eine sehr ja, ethnisch, kulturell, religiös und sprachlich diverse Community, da wir auch diese Diversität eben in der iranischen Diaspora haben. Und das verankert quasi unser Bewusstsein für Diversität, Sensibilität, was wir auch quasi fördern möchten, also innerhalb unserer Mitglieder, also in unserer Community, als auch nach außen. Und wir schaffen auch einen Raum, um darüber hinaus auch, ja, ein Plattform zu schaffen, dass sich junge Menschen bis 35 Jahre alt, also auch eine sehr unterschiedliche Altersspanne, sich über Fragen der Identität austauschen können. Ob das jetzt postmigrantische Identitäten sind, Identitäten rund um internationale Familiengeschichten. Genau, das sehen wir quasi als Empowerment-Raum, als sehr, sehr wichtige Basis.
Ja, Verbände, Jugendverbände sind ja im besten Fall Empowerment-Räume. Eure Verbände sind noch relativ neu, relativ jung im Verhältnis zu vielen anderen Jugendverbänden, die jetzt, wie die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend, die feiern nächste Woche Freitag ihr 75-jähriges Jubiläum. Das ist eine ganz andere Geschichte und auch eine ganz andere Zusammensetzung der Menschen. Wie kam es denn, dass ihr euch Jugend spricht und Ayande als Jugendverbände gegründet habt? Da hätte es ja viele andere Möglichkeiten gegeben, Engagement sichtbar zu machen. Warum ausgerechnet Jugendverbände?
Jugend spricht entstand aus dem Wunsch, eine Plattform für migrantische Jugendliche zu schaffen, also vor allem auch andere Jugendliche zu ermutigen, sich zu engagieren. Und anfangs hatten wir auch die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der PDP einen neuen Jugendverband zu gründen in MV. Und das haben wir auch geschafft 2024. Und seit 2025 sind wir auch beim Landesjugendring, was uns auch sehr freut jetzt gerade im Verein. Und ich persönlich habe Jugend spricht kurz vor der Gründung kennengelernt und hatte auch die Chance, ein Gründungsmitglied zu sein, was sehr besonders für mich war. Und ich erinnere mich daran, dass die Gründung auch sehr viel Bürokratie hatte und vor allem, dass wir auch nachweisen müssen, dass wir gemeinnützig sind. Und trotz allem hatten wir auch sehr viel Unterstützung von anderen Vereinen. Also, dass allgemein das anerkannt wurde, dass Bedarf nach Jugendräume gibt, das hat uns sehr geholfen. Und wir versuchen immer damit noch mehr Reichweite zu erreichen und somit auch was Gutes dadurch zu erreichen.
Ja, ziemlich ähnlich war es auch bei Euern da so. Also wir haben quasi den Bedarf gesehen, dass innerhalb der iranischen Diaspora in Deutschland es gar keine Jugendstrukturen gibt. Und es gibt ja unzählige irgendwelche iranische Vereine in Deutschland, aber halt in gar keinem Verein gibt es irgendwie Zugang für junge Menschen und auch gar keine Strukturen darüber. Und wir haben uns halt darüber gewundert, als junge Menschen irgendwie mit diesem Bezug, dass es diese Strukturen gar nicht gibt. Und gleichzeitig haben wir den Bedarf gesehen, dass es halt diese Räume braucht, dass wir uns mit unseren spezifischen community-bezogenen Fragen rund um Identität, um Struggles, Herausforderungen und aber auch die Fragen, die uns, glaube ich, alle als Postmigrants sowieso bewegen, auszutauschen und zu vernetzen und zu empowern. Und ja, und das führte halt dazu, dass wir gemerkt haben, okay, wir können nicht nur als Initiative, weil anfangs waren wir eine Initiative, sondern also das Bewusstsein fiel dann relativ schnell, okay, wir brauchen tatsächlich irgendwie nachhaltigere Strukturen, die irgendwie eine Form von demokratischer Legitimität auch haben, um uns irgendwie behaupten zu können in diesen Strukturen, die vorhanden sind in Deutschland, diese Vereinsstrukturen. Gleichzeitig war es für uns auch eine Herausforderung, wie Martha gesagt hat, mit sehr viel bürokratischem Aufwand konfrontiert zu sein. Das ist ja eigentlich, steht es im Widerspruch mit jugendlichem Engagement, weil jugendliches Engagement ist eigentlich sehr, also gar nicht eigentlich matchable mit diesen klassischen Vereinsstrukturen. Und das ist schon eine große Herausforderung nach wie vor, aber irgendwie haben wir trotzdem da das Standing für uns gesehen, dass wir das machen müssen, weil sonst landen wir irgendwann einfach noch vor Einbahnstraßen.
Die Jugendverbände, die wir kennen, sind ja oft sehr weiß und eher selten von Menschen mit Migrationserfahrung geprägt. Und wie nehmt ihr das denn wahr? Was bedeutet das für euer Engagement und was waren da auch die Herausforderungen auf dem Weg, eben zum Jugendverband zu werden, den ihr ja gerade auch beschrieben habt, zusätzlich auch zu den Erfahrungen mit struktureller persönlicher Diskriminierung in eurem nichtverbandlichen Leben, was es ja auch noch gibt?
Leider ist es so, dass sehr viele Räume für Migra-Jugendliche fehlen. Also ich persönlich habe es auch sehr oft im Bereich noch Sport erlebt. Und das hat sich auch noch im Bereich soziale Jugendverbände auch übertragen, was sehr traurig ist. Also als Jugendliche braucht man Platz, sich wohlzufühlen. Und vor allem ist es sehr schwer, sich damit zu konfrontieren, dass kein Platz für sich selber ist. Und das spiegelt meiner Meinung nach so eine fehlende Repräsentation von unseren Perspektiven und vor allem auch von unseren Erfahrungen, die ignoriert werden.
Ja, da schließe ich mich total an. Also wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wir diese Plattform, diese Räume also nicht oft genug haben können, um uns selbst sozusagen zu ermächtigen und zu empowern, darin in die Gesellschaft zu treten und vor politischen Vertretern zum Beispiel auch zu sprechen und unsere Perspektiven und Lebensrealitäten sichtbar zu machen. Also sowohl gegenüber der Politik als auch innerhalb der Gesellschaft als Ganzes. Und dass unsere Lebensrealitäten oft gar nicht erkannt werden, unser Engagement oft gar nicht gesehen wird, dass genau diese klassischen Strukturen auch oft dazu führen, dass die Art und Weise, wie migrantische junge Menschen engagiert sind, gar nicht gesehen wird. Und das sind alles so Faktoren, die uns irgendwie bewegt haben, da selbstbewusster und auch einfordernder vielleicht aufzutreten. Und gleichzeitig hat das aber auch schon für viel Zuhören und viel Allyship auch gesorgt, wofür wir auch sehr dankbar sind.
Ich würde noch mal kurz nachfragen, Ariane. Ihr habt bei GEM mitgemacht als Ayande, als Verein oder noch, also da wart ihr noch kein Verband, da wart ihr, glaube ich, noch Initiative, richtig, als ihr da angefangen habt. Kannst du uns noch ein bisschen Einblick geben in dieses Projekt GEM, weil Massa und du, ihr habt beide gesagt, dass Plattformen total wichtig sind. Und wenn ich mich recht entsinne, dann ist GEM von der deutschen Jugend in Europa eigentlich genau so eine Art Plattform gewesen, oder?
Ja, total. Für uns kam das wie gerufen, weil wir hatten uns gerade als Initiative ins Leben gerufen und dann hatten wir die Chance, bei GEM direkt mitzumachen. Und dann wurden wir geonboardet und waren Teil des GEM-Projektes. Und das hat uns total geholfen. Also GEM steht für Jugendliches Engagement in Migrantenorganisationen. Wir haben quasi so als junge Initiative, obwohl wir gerade erst entstanden sind, total den Bedarf danach gehabt zu schauen, wie wollen wir uns überhaupt strukturell aufbauen? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was sind unsere Schwerpunktthemen? Und GEM hat da uns total geholfen, mit anderen Initiativen und jungen Organisationen zusammenzukommen, die genau vor derselben Entwicklungsherausforderung standen. Und dabei waren, sich noch zu finden und gleichzeitig auch schon gefunden hatten und gerade dabei waren, sich irgendwie auszugründen oder sich weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig hatten wir dadurch auch Zugriff auf die ganze, auf das Netzwerk der DJO. Und damit standen wir plötzlich in Kontakt mit schon sehr etablierten und erfahrenen Jugendverbänden, wie beispielsweise die armenische Jugend oder die assyrische Jugend und viele andere wie die kurdische Jugend. Und das hat uns, das war ein großer Türöffner für uns, weil wir dadurch Kontakt gefunden haben, wie gesagt, zu etablierten Jugendverbänden, die ihre Erfahrungsschätze mit uns geteilt haben. Und gleichzeitig haben wir so dieses krasse solidarische Miteinander empfunden und erlebt, in diesem Space mit anderen jungen Menschen anderer Herkünfte zusammenzukommen, sich auszutauschen über ähnliche Struggles und Erfahrungen und Lebensrealitäten auszutauschen. Und es war super, super empowernd und gleichzeitig einfach im strukturellen Begleitprozess total erforderlich für uns und vielleicht auch mit ein Faktor, warum wir uns dann so schnell auch entwickeln konnten.
Massa, ihr habt das mit dem BDP zusammen gemacht. Habe ich das richtig gehört? Das heißt, der
Genau.
BDP ist ein Pfadfinderinnenverband. Die haben euch auch so ähnlich wie Arian das gerade beschrieben hat, dabei auch unterstützt, verbannt zu werden.
Ja, genau, vor allem einige Menschen haben uns mit deren Erfahrungen auch unterstützt. Also einen Jugendverband zu gründen ist nicht typisch. Also zum Beispiel in meiner Heimat Syrien ist es nicht etwas, was man Erfahrungen da drinnen hat. Und noch als Jugendlich noch schwieriger. Und Sachen wie Bürokratie, wie macht man einen Antrag und so weiter. Also das ist wirklich schwer, als Jugendlicher mit Migrationshintergrund zu schaffen. Und das haben wir auch sehr geschätzt, seitdem sie uns geholfen haben.
Ja, da brauchst du einfach bestimmte Strukturen und
Ja.
vor allen Dingen auch eine Offenheit, würde ich sagen, der Jugendverbände, die das schon lange machen, ha vielleicht hauptberufliches Personal haben, ne, und sich auch da ganz gut auskennen. Deshalb würde mich am Schluss noch interessieren, was brauchen denn junge Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die sich wie ihr zum Beispiel engagieren wollen? Was müssen denn Jugendverbände und Jugendringe tun? Was müssen sie noch tun? Also, was wünscht ihr euch da auch noch für die Zukunft? Aber was müssen auch Politik, was müssen Gesellschaft tun, um das Engagement von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte zu fördern, zu verbessern? Weil, liebe Hörerin, ihr erinnert euch an die Folge, die wir zum Buch von Aladin Elmar Falani gemacht haben und mal eine Zahl genannt haben, die wir auch gerne immer wieder wiederholen. Über 40% der Grundschulkinder in Deutschland im Durchschnitt haben eine Migrationsgeschichte auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, es geht um ein Gegenwarts-, aber es geht auch um ein Zukunftsthema. Was müssen Verbände tun? Was müssen Jugendringe tun? Was müssen Politik und Gesellschaft tun, damit Engagement für alle möglich wird?
Es braucht vor allem Sensibilität für Themen, zum Beispiel Rassismus oder Diskriminierung. Also es ist die Basis, um überhaupt zu verstehen, warum wir da sind. Und dann noch die Bereitschaft, von unseren Erfahrungen zu hören und vor allem von Politikern, also besonders Politikern. Und noch ein anderer Punkt, auch Anerkennung unserer Existenz, dass wir auch uns engagieren und dass wir auch Bereitschaft zeigen, in der Gesellschaft uns zu integrieren. Ich glaube, dieses Punkt wird immer ignoriert. Also vor allem von Medien und dann wird das als Mittel benutzt, um uns in Schubladen zu schmeißen, ohne zu hinterfragen, wer wir überhaupt sind. Und natürlich brauchen wir finanzielle Mittel. Also ohne die kann man nicht weitergehen. Und ja, also soweit würde ich sagen. Und vor allem muss ich auch noch erwähnen, dass viele unserer Mitglieder kein Wahlrecht haben. Also sie können nicht mitbestimmen, was in der Politik läuft. Und weshalb müssen sie unsere Erfahrungen auch ernst nehmen und unsere Stimmen wirklich als ein Mensch, der hier lebt, auch anerkennen.
Ja, ich schließe mich absolut dem an, was Master gesagt hat. Es geht viel um Anerkennung und viel um Sichtbarkeit. Also zu sehen, was eigentlich Jugendverbände oder Jugendinitiativen oder generell engagierte Jugendliche und junge Erwachsene für die Demokratie eigentlich leisten, was nicht gesehen wird vom Staat oder auch von der Mehrheitsgesellschaft nicht gesehen wird. Und vielleicht teilweise auch von klassischen Jugendverbandsstrukturen nicht gesehen wird. Ist tatsächlich diese Leistung, die viele junge migrantische Menschen erbringen in ihren Organisationen, ihren Selbstorganisationen, um beispielsweise Hass und Diskriminierung abzubauen, um Demokratie und Teilhabe zu fördern und das Verständnis für Demokratie zu fördern. Sie leisten halt auch sehr viel Präventionsarbeit im Bereich beispielsweise Radikalisierung, was die Radikalisierung betrifft. Und es wird alles halt gar nicht gesehen und es wird auch gar nicht ge richtig gefördert. Und anerkannt. Und dabei steckt da eigentlich so sehr viel, was aufgefangen wird von diesen jungen Menschen in der Gesellschaft eigentlich schon, in ihrer Organisation. Es wird also, meine Erfahrung war immer, dass wir damit konfrontiert wurden, wenn es um so strukturelle Ebenen betraf, auch was Ressourcen und finanzielle Förderungen betraf, dass man immer so über einen Kamm geschert wurde, ja, die Migranten oder die migrantischen Jugend, migrantisierten Jugendlichen, die jetzt ihre Organisation haben, sollen alle zusammenkommen und dann kriegen die einen Kuchen, dann sollen die sich alle teilen. Und ich denke mir halt so, ja, aber wir haben alle unterschiedliche Bedarfe, wir haben alle unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche Konflikte auch und unterschiedliche Themen und die müssen aufgearbeitet werden. Die brauchen diese Räume, die brauchen diese Plattform, wie Marcel es gesagt hat, um zusammenzukommen, sich auszutauschen, zu empowern und dann in die Gesellschaft zu treten oder treten zu können und zu sagen, hey, das ist unsere Lebensrealität, das sind unsere Forderungen, wir gehören dazu und wir wollen dazugehören, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und das ist halt etwas, was oft zu kurz kommt. Gerade diese klassischen Strukturen, die werben immer sehr viel mit Vielfalt, aber diese Vielfalt muss in den Strukturen tatsächlich verankert werden. Und das sehe ich halt gerade noch nicht. Und ich sehe halt, dass die Strukturen noch alle sehr, sehr weiß geprägt sind und weiß dominiert sind. Und dass diese Vielfalt immer nur so als Label irgendwie genutzt wird, aber strukturell verankert sehe ich sie da noch nicht.
Ich auch nicht. Darum machen wir heute diese Folge, weil das genau der Punkt ist und weil es auch darum geht, dass es geht um Machtabgabe, es geht darum, Räume zu öffnen, es geht darum, die Deutungshoheit auch über bestimmte Dinge, die man immer schon so gemacht hat, zu verlieren. Und weil dies ein jugendpolitischer Podcast ist, meine Rede ist immer, es kann keine Jugendpolitik geben ohne den Einsatz für die Rechte von allen Kindern und Jugendlichen überall auf der Welt, aber auch eben von allen Kindern und Jugendlichen, die hier in Deutschland leben. Maza.
Und vor allem will ich auch hinzufügen, dass bereits sehr viel wenig Jugendliche, also weiße Jugendliche in der Politik sich beteiligen. Also durchschnittlich sind die Leute, die in der Politik was entscheiden, über 50. Und dann, wenn man darüber nachdenkt, dass es noch um Jugendliche mit Migrationshintergrund es sich handelt, dann ist es noch miserabler. Also das muss man wirklich als ein Problem anerkennen.
Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Und vor allen Dingen finde ich das dann auch immer noch interessant, dass es dann darum geht, dass eben, wie Arian gerade auch sagte, davon ausgegangen wird, dass eine Person mit einer Migrationsgeschichte für alle Personen mit Migrationsgeschichte in Deutschland stehen. Und wir haben es gerade gehört, also die iranische Diaspora in sich ist schon sehr, sehr vielfältig. Menschen, die aus Syrien gekommen sind, sind sehr, sehr vielfältig und haben unterschiedliche, auch politische Positionen alle in einen Topf zu werfen und sagen, hier ist ein Kuchen, das wird nicht funktionieren unter gar keinen Umständen. Und einer steht nicht für alle, genauso wenig wie das übrigens die Jugendverbände für sich in Anspruch nehmen, die es eben schon länger gibt. Das wollen die ja auch nicht, aber trotzdem ist es auch ein Teil von strukturellem Rassismus und auch strukturellem Klassismus, dafür sind Jugendverbände nicht geschützt, nur weil da junge Menschen sind. So. Genau. Ja, also ich könnte ewig weiterreden, aber wir machen jetzt hier einen Cut, denn zu eurer Transparenz ist es Samstag. Draußen scheint die Sonne und wir wollen Arian und Massa auf jeden Fall noch ein bisschen Sonnenschein heute ermöglichen. Ihr zwei, toll, dass ihr da wart. Ich hoffe persönlich, dass viele Menschen nicht nur diese Folge hören, sondern schauen, was Jugend spricht, was Ajande und was viele andere postmigrantische Jugendverbände hier in Deutschland so reißen und wie man so schön sagt auf Englisch, from scratch, also wirklich von null mit wenigen Ressourcen und trotzdem mit voller Kraft und voller Energie für eine demokratische Gesellschaft. Toll, dass ihr da wart und ich sag bis bald.
Danke. Dankeschön.
Anna, ich sag's ja häufig, nachdem wir Gästinnen hier im Podcast hatten, aber ich hätte noch gerne länger weiter zugehört, weil
Und
das
ich hätte dir
wirklich,
sofort zugestimmt.
ja, es ist alles für immer irgendwie, wir laden einfach irgendwie nur Leute ein, mit denen es richtig Spaß macht zu reden und die so interessante Sachen erzählen. Und ich bin wirklich froh, dass Massa und Arjen sich auch Zeit nehmen konnten, mit uns über ihr Engagement da zu sprechen. Und jetzt lass uns doch im Nachgang vielleicht nochmal genauer drauf schauen, was denn da eigentlich in der Jugendverbandslandschaft so los ist. Und wir haben ja auch schon am Anfang die DJO erwähnt, die Deutsche Jugend in Europa, die 1951 als Dachverband für Zusammenschlüsse von jungen Menschen gegründet wurde, die rund um den Zweiten Weltkrieg Flucht- und Vertreibungserfahrung gemacht haben. Und als im Jugendverband vertritt die DJO, Selbstorganisation junger ZuwanderInnen, Geflüchteter, SpätaussiedlerInnen, und wir haben gerade schon von Arian gehört haben, war ein Projekt der DJO eben entscheidend dafür, dass aus der Initiative Ayande ein Jugendverband wurde.
Und wir haben auch gehört, wie anstrengend es war. Und ich musste immer wieder aufhorchen beim Thema Bürokratie und Verwaltung, wo ich ja sagen würde, das ist was, was uns ja auch immer wieder beschäftigt. Warum ist alles so kompliziert, wenn es darum geht, sich engagieren zu wollen? Aber ja, also das ist dann wieder so ein Thema für eine eigene Folge. Ich würde gerne über ein Papier sprechen, das eben die DJO, die Deutsche Jugend in Europa, kürzlich veröffentlicht hat, nämlich ein sogenanntes Policy Paper, in dem sie über postmigrantisches Engagement geschrieben haben und indem sie die Rolle weißer AkteurInnen für die Öffnung und Gestaltung von Räumen für postmigrantische Engagierte kritisch thematisieren. Ich kann da jetzt nur so ein paar Erkenntnisse aufrufen, die ich aber super spannend finde. Und es klingen einige vielleicht erstmal so total logisch, aber ich glaube, sie hätten sich aufgeschrieben, wenn die Praxis nicht zeigen würde, dass es an vielen Stellen eben gar nicht so läuft. Also zentrale Erkenntnis, es braucht vielfältige und auch digitale Möglichkeiten der Beteiligung von Anfang an, wenn es um die Organisation von Veranstaltungen geht. Das fängt an bei Themenvorschlägen, bei Gästen, bei Ideen fürs Rahmenprogramm und das tatsächlich auch, wir sagen das immer, ne, bei Beteiligungsverfahren sind junge Menschen von Anfang an in die Planung dieser Verfahren mit einzubeziehen. Ganz ehrlich. Du kennst es, ich kenne das. In den Jugendverbänden gibt es so Veranstaltungen, die so ganz traditionell sind. Das haben wir schon immer so gemacht, aber das war doch schon immer so. Und das wird gar nicht hinterfragt, dass vielleicht auch für andere Menschen, für neue Menschen, für interessierte Menschen das schon abschreckend ist, weil sie das Gefühl haben, dass sie gar nicht sozusagen schon an der Planung beteiligt werden, beziehungsweise in Systeme stoßen, die bereits geschlossen sind und wo es wenig Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Spannend finde ich auch, dass Ehrenamtliche, die an der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen, die im Rahmen des Projektes GEM gemacht wurden, gefördert wurden durch ein diskriminierungskritisches Moderationstraining und durch individuelles Coaching, um eben Aufgaben wie Moderation der Gesamtveranstaltung als auch Moderation von Kleingruppenformaten gut wahrnehmen zu können. In vielen Jugendverbänden gehen wir davon aus, dass Menschen unsere Gruppenleitungsschulungen machen, Juleika-Schulungen und auch ne, sehr viel Zeit investieren, sich immer weiter zu qualifizieren und zahlreiche Orte haben, an denen sie diese Skills erlernen und ausprobieren können. Ich würde sagen, das trifft auf immer weniger junge Menschen insgesamt zu, aber noch mal ganz besonders für junge Menschen, die migrantisiert werden und die dadurch schon außerhalb von Jugendverbänden viele Ausschlüsse erleben. Insofern finde ich das eine spannende Beobachtung und vor allen Dingen eine tolle Erkenntnis zu sagen, na ja, da müssen wir uns noch mal genauer anschauen, wie wir junge Engagierte, die migrantisiert werden, bei sowas, was für manche so selbstverständlich ist, besser unterstützen können. Hauptamtliche OrganisatorInnen von Veranstaltungen müssen sich damit auseinandersetzen, welche Rolle sie selbst spielen für die Gestaltung dieser Räume, was ihre Perspektive, ihr Weißsein dafür bedeutet und müssen sich bezüglich Macht und Diskriminierung auf jeden Fall selbst reflektieren und daraus auch konkrete Veränderungen ziehen. Das setzt natürlich auch immer eine bestimmte Art von Prozess, also Willen zum einen, aber auch Prozess voraus und damit auch Zeit. Auch da wieder sozusagen dagegen gelegt und deshalb finde ich diese Erkenntnis auch so gut. Veranstaltungen oder Projekte in den Jugendverbänden, wie wir sie kennen, haben nicht nur eine Tradition und werden immer so gemacht. Viele werden auch einfach, wie immer in der Jugendverbandsarbeit, mit wenigen Ressourcen vorbereitet. Hauptamtliches, aber auch ehrenamtliches Personal hat wenig Zeit, hat wenig Möglichkeiten und dadurch ist dann natürlich auch ganz schön Druck drauf, sodass eine wirkliche Reflexion der eigenen Perspektive und Sprechposition da auch an vielen Stellen nicht mitgedacht wurde. Und das darf keine Entschuldigung sein. Also zu sagen, wir hatten halt, wir konnten halt nicht, das geht ja schon in die Rechtfertigung. Und ich glaube, da geht es um einen längerfristigen Prozess, in den man sich da eben auch hineinbegeben muss. Und es braucht eine finanzielle Anerkennung des Ownerships, also der Identifikation in Verbindung mit dem ehrenamtlichen Engagement und der Verbindlichkeit des Engagements. Unentgeltliches Ehrenamt bzw. nicht bezahltes Ehrenamt, das versteckte Kosten produziert und damit, ne, sowas gemeint wie Reisekosten, Verpflegungskosten, vielleicht auch die Absage von einem Studijob, von einem Lohnjob, mit dem man sich nebenher noch was verdient oder seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Das verstärkt die Benachteiligung von jungem postmigrantischem Engagement. Das sind jetzt nur einige Punkte, aber ich fand es so interessant und vor allen Dingen den letzten Punkt, weil wir darüber an der einen oder anderen Stelle auch im Diskurs von Kinder- und Jugendparlamenten übrigens drüber diskutieren, was bedeutet Aufwandsentschädigung eigentlich wirklich? Wir gehen beim Ehrenamt ganz häufig davon aus unserer privilegierten Position, dass das Ehrenamt ist nur da, wo man kein Geld bekommt. Ja, aber es geht auch darum, dass Ehrenamt möglich gemacht werden muss und dafür auch in einer bestimmten Zeit andere Dinge nicht passieren können. Und ich würde mich ja eigentlich freuen, wenn wir mal in den Jugendverbänden darüber sprechen, was das eigentlich auch für unseren Vielfaltsbegriff und für unsere Vielfaltspraxis bedeutet.
Vielleicht auch mal ein Thema für eine neue Folge. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, das Papier zu lesen und auch mal durch die ausführlichen Dokumentationen, muss man ja sagen, vom GEM-Projekt noch mehr über die Voraussetzung für postmigrantisches Engagement zu lernen. Verlinken wir natürlich wie gewohnt alles in den Shownotes. Und Anna, wenn ich mich richtig erinnere, warst du ja dabei bei einer dieser Veranstaltungen.
Ja, ich war bei einer der Veranstaltungen, die im Rahmen von GEM von der DJO angeboten wurden, dabei. Einfach so tatsächlich. Ich hatte keinen Auftrag, keine Aufgabe. Ich habe die Einladung bekommen, so über so einen Verteiler und dachte, das klingt so spannend. Ich habe da Bock drauf. Und dann war die Location ja auch in der Nähe von mir und dann habe ich mich angemeldet. Und ich war sehr neugierig, wie die DJO diese Veranstaltung aufzieht, weil die DJO in sich ja auch noch mal sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Du hast es gerade gesagt, aus dem Ursprung der Vertriebenenverbände jetzt hin zu solchen postmigrantischen Projekten. Ich war einfach total neugierig. Und dann, als ich dort war, restlos begeistert von den jungen Engagierten und den Jugendorganisationen, die ich dort kennengelernt habe. Also zum Beispiel der Jugendverband der Armenier in Deutschland, die Ich bin sichtbar Initiative, die Pontos griechische Jugend in Europa, Tang Youth, the African Network of Germany, die jesidische Jugend Oldenburg. Also auch da muss ich sagen, da habe ich ja kein oder kaum Wissen dazu. Meine Neugierde hat sich total ausgezahlt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und fand die Veranstaltung auch wirklich rundum gelungen. Aber ich habe mich auch gefragt, und das tat mir auch weh, aber nicht in so einer Betroffenheit, ja, es tut mir weh und dann ist es halt so, sondern es macht mich auch immer ein bisschen wütend. Warum müssen diese jungen Menschen auch ausgerechnet in der Jugendverbands- und Jugendringslandschaft so sehr darum kämpfen, anerkannt zu werden? Also nicht nur außerhalb dessen, sondern auch eben innerhalb dieser Strukturen, die sich immer auf die Fahnen schreiben, so offen und vielfältig und divers zu sein. Und ja, also es ist natürlich die Aufgabe von Jugendringen, postmigrantische Jugendverbände dabei zu unterstützen, Zugänge zu ihren eigenen Strukturen zu schaffen, also das Türchen aufzumachen und ebenso den jugendpolitischen Auftrag wahrzunehmen, die Perspektiven von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte zu stärken und sich dafür einzusetzen, dass deren Perspektiven in die Gestaltung von Politik und Gesellschaft einfließen. Also es ist so eine Doppelbewegung nach innen, aber auch genauso nach außen. Und dazu gehört auch, sich für deren finanzielle Förderung einzusetzen und die Angst zu verlieren, dass dadurch der Kuchen insgesamt kleiner wird und für sie weniger übrig bleibt. Aber wir reden ja auch häufig hier im Podcast darüber, die Verteilungskämpfe in der Jugendarbeitslandschaft, in der Jugendverbandslandschaft sind krass. Und ich befürchte, dass an der einen oder anderen Stelle Akteure auch als Gatekeeper fungieren, also dafür sorgen wollen, dass eben keine neuen Verbände Zugang zu bestimmten Fördertöpfen erhalten. Und es geht nicht darum, anderen Platz zu machen, auf die Seite zu rücken, aus Großzügigkeit, weil man, das macht man jetzt so, sondern es geht darum, Strukturen bewusst zu verändern, die Ausgrenzung produzieren. Und dafür, Jendrik, glaube ich, braucht es immer mehr und dringend Sensibilität für die Machtverhältnisse, von denen nur bestimmte Gruppen und von denen auch nur bestimmte Individuen auch in den Jugendverbänden profitieren.
Ja, und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, um eben strukturelle Teilhabe zu ermöglichen, sollten eben diese etablierten Jugendverbände, die wir ja schon erwähnt haben, Macht und Ressourcen mit den weniger privilegierten AkteurInnen zu teilen, also Plattformen schaffen, auf denen eben postmigrantische Stimmen gehört werden, aber sich auch selbst reflektieren, also zu fragen, wer ist denn eigentlich bei uns aktiv? Wer fehlt? nicht fehlt jemand, sondern wer fehlt, warum, wer trifft die Entscheidung, wer gestaltet Programme, wer hat eigentlich Zugang zu welchen Ressourcen. Und da gibt es schon hier und da wieder tolle Ansätze, auch im eigenen Verband zum Thema vielfaltsensibler Bildung. Aber ich frage mich dann immer, wie nachhaltig ist das wirklich? Was kommt am Ende da raus? Oder ist es nicht schick, so einen Prozess mal gemacht zu haben? Ne, und dann hast du auch mal einen Menschen mit einer Migrationsgeschichte eingeladen, vielleicht als Referenten, aber was kommt wirklich für den Verband dann raus? Das heißt, wir müssen es schaffen, was Massa ja auch gesagt hat, dass Vielfalt gelebt wird und nicht nur Deko ist. Deko ist jetzt mein Wort, aber sie hat ja auch gesagt, wir müssen es mehr in die Lebendigkeit kriegen. Das heißt, auch zusammenarbeiten mit eben postmigrantischen Initiativen, Vertrauen aufbauen, Ressourcen teilen und dann vor allem auch die gegenseitige Expertise anzuerkennen. Das heißt, gemeinsam Sachen entwickeln und nicht nur diese Integration ins Bestehende. Und hier eine Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag geht es um die Themen Gewalt und Rassismus.
Und wir können es natürlich dabei belassen, so Forderungen nach innen zu stellen, sagen hier Jugendverbände, Jugendringe müssen, die Politik muss, wenn es um etwas viel Schwerwiegenderes geht. Und ich möchte das hier im Podcast ansprechen, weil ich das vor allen Dingen, wenn wir über postmigrantisches Engagement sprechen, auch für richtig und wichtig halte. Wir nehmen diese Folge eine Woche auf, nachdem der 21 Jahre alte Lorenz in Oldenburg von 5 Schüssen aus einer Polizeiwaffe getötet wurde, von hinten und ein Schuss dabei in den Kopf. Sein Tod ist kein Einzelfall. Es geht hier um rassistische Haltungen und Strukturen bei der Polizei und es geht um Polizeigewalt. Lorenz' Tod muss, wie so viele Tode von jungen schwarzen Menschen in Deutschland, dieser Tod muss lückenlos aufgeklärt werden. Über postmigrantische Jugendverbände und junge Engagierte mit einer Migrationserfahrung zu sprechen, wie wir jetzt heute, das heißt auch, sich dafür einzusetzen, dass schwarze Menschen in Deutschland keine Angst davor haben müssen, auf diesen Straßen erschossen zu werden. Jugendpolitik ist auch immer Migrationspolitik. Ich wiederhole es gerne immer wieder. Wir können und ich will. Ich kann nicht für wir sprechen. Ich will davor meine Augen nicht verschließen und ich möchte, dass wir das auch als politischen Auftrag wahrnehmen, als Berufsjugendliche, als Verbündete von allen Kindern und Jugendlichen.
Wir haben euch ja in der vorletzten Folge schon angekündigt, dass wir auf dem DJT gerne ein paar Menschen mit einem Berufsjugendlich-T-Shirt rumlaufen haben möchten. Wir selber haben uns auch eins gemacht und wir haben drei T-Shirts abzugeben und haben euch gefragt, wer ist denn auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig und wer möchte so ein T-Shirt haben? Das haben sich einige Menschen bei uns gemeldet und wir kommen jetzt zu einer Live-Verlosung. Anna hatte ein Tool, einen Zufallsgenerator. Und hat alle Namen dort eingegeben und der wird uns gleich drei Personen herausschmeißen, die wir dann hier nennen und denen wir so ein T-Shirt dann entsprechend zuschicken als Team Berufsjugendlich für den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag. Anna, ich gebe jetzt an dich.
Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass die Technik nicht versagt, wie das dann in solchen Live- und in so authentischen Momenten irgendwie funktioniert. Also, ich habe alle Namen in einen Zufallsgenerator eingegeben und starte jetzt mit einem Klick die Verlosung und darf bekannt geben, wir haben drei fantastische GewinnerInnen. Das ist zum einen Fabian Carstens, Yvonne Everhartz und Konsti aus Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch an euch drei. Wir melden uns bei euch, denn wir brauchen ja auch eure Adressen. Das haben wir ja nicht. Und dann bekommt ihr von uns ein zauberhaftes Berufsjugendlich-Shirt. Und ich freue mich auch auf den DJT in Leipzig, weil es ist auch eine besondere Farbe. Man wird euch und uns von überall her erkennen.
Auf jeden Fall. Und was wir vorher nicht gesagt haben, aber wir machen sollten, ein Foto mit allen Personen, die dieses
Das
T-Shirt
kriegen wir
tragen. Das
hin.
kriegen wir
Das
auf
kriegen wir
jeden Fall
hin.
hin. Also herzlichen Glückwunsch dazu und wir melden uns. Wir biegen ein in die Schlusskurve dieser Folge und schauen mal, was in den nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Folge so anliegt. Als evangelischer Kirchenmensch steht natürlich ganz oben auf der Liste jetzt der Deutsche Evangelische Kirchentag, der in Hannover stattfindet. Ich habe schon in einer anderen Folge gesagt, dass es einen Sonderzug der evangelischen Jugend im Rheinland gibt. Da werde ich dann am Dienstag nach Koblenz fahren um dort am Mittwochmorgen einzusteigen, um rechtzeitig im Zug zu sein, bis die PolitikerInnen einsteigen und mit denen dann durch den Zug zu gehen und mal mit jungen Menschen in Kontakt zu bringen, durch so ein Bingo und so weiter. Das wird, glaube ich, ziemlich spannend, das wird cool und ich freue mich generell auf den Kirchentag bei perfektem Wetter, glaube ich, 22 Grad und Sonne. Das beruhigt nicht nur das Organisationsteam, sondern auch mich als Besucher sozusagen und werde mich da auf Empfängen rumtreiben. Da freue ich mich sehr drauf. Und in 2 Jahren ist ja der Kirchentag in Düsseldorf. Also auch das wird sicherlich Thema werden. Es stehen Gremien an, Vorstandssitzungen sind dabei und ein paar Kurse. Ich mache ja noch ab und zu mal so digitale Schulungen für Volkshochschulen. Auch da stehen Dinge an. Wie funktioniert eigentlich Instagram und was macht das so mit jungen Menschen? Ja, der Kurs ist voll geworden. Sonst ist der immer ausgefallen, aber jetzt wurde der voll irgendwie. Also da werden 10 Leute sich das mal anhören. Ich bin gespannt. In auch irgendwie eine Lehrtätigkeit und sowas Ähnliches machst du ja auch, Anna.
Genau, ich unterrichte diese Woche an der SRH University of Applied Sciences in NRW, mein Lieblingsthema. Partizipation, Überraschung, ist eine große Gruppe von Studierenden der sozialen Arbeit, die dual studieren, also schon Praxispartnerinnen haben in allen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit. Und ich habe einfach richtig Bock. Ich habe richtig Lust jetzt auf so ein Hardcore-Blog-Seminar zum Thema Partizipation. Und genau, dann stehen ja auch noch viele weitere Termine an. Ich bin wieder viel unterwegs. Und dann gibt es ja auch ein langes Wochenende, wo du in Hannover beim Kirchentag bist und ich wahrscheinlich in Mecklenburg-Vorpommern am See sitze. Das wird auch ganz nice, glaube ich.
Und wir hören uns hier am 12.05. wieder. Das ist der Tag vor dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag. Wir freuen uns darauf, euch dort zu sehen. Auch wenn ihr nicht im Berufsjugendlich-T-Shirt dabei seid. Ganz viele, die uns hören, werden wir dort hoffentlich wieder treffen. Und dann auch danach sicherlich in einer Folge mal den DJHT auch aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen. Beteiligt euch an der Diskussion. Teilt unseren Podcast. Und kommt jetzt gut durch diese sonnige Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi!
Ciao.